Seid herzlich gegrüßt, die Anwesenden, die präsent sind, aber auch alle, die sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf, nicht um abzustellen, sondern um lauter zu stellen, damit sie den Gottesdienst vielleicht auch mitverfolgen können. Ich soll Grüße ausrichten. Gestern, wer rief wieder an? Natürlich, unser Bruder Freimuth. Ich denke, wenn er es wüsste, dass ich Grüße ausrichten soll, würde er sagen, auf jeden Fall. Aber ich habe Jochen gefragt. Kennt ihr Jochen Rönsch? Und wir haben darüber gesprochen. Es ist 2 Jahre jetzt her, dass er seine letzte Predigt hier bei euch gehalten hat. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das habe ich noch in Erinnerung. Er hat sich, wie soll ich sagen, überwunden, hierher zu kommen. Es ging ihm so miserabel. Und dann stand er hier und hat gedacht, da sieht man ja nichts. Ja, er konnte in der Kraft Gottes noch für euch eine Predigt halten, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen uns erinnert, wir haben uns zusammen gefreut, dass wir einen Halt haben, einen festen Grund haben in diesen unsicheren Zeiten. Mit Strom, Halleluja. Und wer hat gebetet? Einer von euch. In Berlin kein Strom. Und man kann sich aufregen. Es ist ja nicht ein technischer Defekt. Es ist ja offensichtlich manipuliert worden. Schaden zugefügt worden, wo man sagt, muss das sein? Ich hoffe, ihr habt Heiligabend auch gut verbracht. Bei leuchtendem Tannenbaum, so war es bei uns. Auch die Kinder waren zu Besuch. Da habe ich mich sehr gefreut. Das eine Kind ist 43. Das andere Kind, Uschi, ist 33. Ja, kommt so ungefähr hin. Ändert sich ja jedes Jahr, ne? Da saßen die Kinder auf dem Sofa und wie sie es gewohnt waren von ihrem Vater, der liest jetzt am 24. was? Jerry Cotton? Nein, der holt seine alte Bibel raus und schlägt natürlich dann die Weihnachtsgeschichte auf und liest bestimmt wieder die Botschaft aus Lukas 2. Heute, und da denken wir, Hartmut, hast du den Schuss nicht gehört? Weihnachten war doch gewesen. Wieso kommst du jetzt mit dem Weihnachtsmann? Ja, damit ihr euch das einprägt und vielleicht sogar euch aufregt. Das geht gar nicht. Ich möchte heute über den Weihnachtsmann sprechen, aber nur ganz kurz. Denn der kommt inkognito. Und eine Frage, Handzeichen bitte inkognito. Wer weiß nicht, was das ist? Braucht euch nicht schämen. Ich musste auch nachgucken, was heißt das eigentlich ganz genau. Es bedeutet unerkannt oder vielleicht auch verborgen, vielleicht auch geheim. Mit anderen Worten, man weiß nicht, wer steckt hinter der Maske oder hinter der Verkleidung. Wie beispielsweise, das ist ein Beispiel, wie der Weihnachtsmann. Und ich habe dann rausgefunden, es gab noch einen in der Kirchengeschichte, der lebte inkognito. Und jetzt seid ihr gefragt, ihr evangelischen Christen, wie hieß dieser Mann, der inkognito sich unter das Volk mischte als Junker Jörg, der dem Volk wohin schaute? Unangenehm. Der hörte, wie sie sprachen miteinander. Und was hat er gemacht? Mit diesem Wissen ging er wieder zurück auf die Wartburg und hat dort die Bibel, das Neue Testament, in 10 Monaten in Deutsch in nur 11 Wochen übersetzt. Halleluja! Gott ist gut. Wisst ihr, wo er herkam? Nicht aus Klostermauern und ich möchte jetzt einige Wochen für Gott da sein und dann warte ich auf die Inspiration des Heiligen Geistes und dann kann ich das Neue Testament in feinem Deutsch schreiben. Es waren furchtbare Zustände für ihn. Er war Vogel für vogelfrei erklärt worden. Jeder konnte ihn kaschen, jeder konnte ihn töten, denn der Kaiser hatte ihn freigegeben. Wer ihn überfällt, gefangen nimmt, sein Problem. Er wollte was nicht? Widerrufen, dass das, was in der Bibel steht, für ihn Wahrheit ist und gilt. Die Reichsacht kam über ihn und Gott ist so gut, ihr Lieben, wo ihr sagt, das kann nicht wahr sein. War das gut oder nicht gut? Ich danke Gott, dass er Martin Luther gecatcht hat. Wer war das? Ja, das war Ludwig der Weise. Nein, nicht Ludwig, Kurfürst Friedrich der Weise aus Sachsen. der hat seine Soldaten ausgesandt oder Ritter und sie haben ihn im Wald gefangen genommen, einen Sack über den Kopf gesteckt und auf die Wartburg verschleppt. Und er sagte, das ist mein Ende. Und was hat Gott ihm ins Ohr geflüstert? Martin, das ist dein Anfang. Du wirst zum Segen werden. Für wen? Für die Hamelner Geschwister. Die werden heute Morgen Lutherdeutsch die Weihnachtsgeschichte hören. Glaube ich nicht. So sind wir. So sind wir. Und das bedeutet, dass wenn Gott die Fäden in der Hand behält, dass wir alle Tage und alle Zeit getrost sein dürfen. Im Leben und auch im Sterben. Denn dann geht's ja erst richtig los. Ich hatte schon die Predigt fertig. Die Jahreslosung, die habe ich hinten drin. Wenn ihr einen Themenwechsel wünscht, müsst ihr euch melden. Aber ich werde ihn trotzdem nicht ändern. Die steht hier schon. Vielleicht komme ich ja noch mal zu euch mit Verspätung. Die Jahreslosung mit Verspätung. Die Weihnachtsbotschaft. Gott kommt inkognito. Und es gab mal einen Preußenkönig, das war Friedrich II., der verkleidete sich als unscheinbarer Graf von Ruppin und schaute dabei inkognito, jetzt wissen wir, was es ist, nämlich unerkannt in die Amtsstuben und den Behörden auf seine Untertanen. Und es war bekannt, er war bekannt für die berüchtigten Inspektionsreisen, wenn er ihnen prüfend auf die Finger schaute. Ist das nicht gemein? Für Kinder Gottes nicht. Bist du dir bewusst, dass Gott alle Tage, nicht nur sonntags, dich im Blickfeld hat? Herr, hier bin ich im Gottesdienst in der FEZ. Da musst du doch gucken. Sagt er, hab ich doch. Ich habe auch gestern geschaut, wo du Tatort geschaut hast bis 23 Uhr und konntest nicht einschlafen, weil es so aufregend war oder irgendwas anderes, ist ja egal. Bei uns war der Fernseher aus, was hatten wir an? Smartphone wahrscheinlich. Nein, ich habe an der Predigt noch gearbeitet und am Computer gesessen. Ihr wisst, wie das Leben ist. Unser Leben ist nicht verborgen vor Gott, müssen wir uns deshalb fürchten, sondern nein, wir sollen in dem Bewusstsein leben, dass wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen ein Leben gestalten, das ihm zur Ehre dient. Dieser Friedrich, König Friedrich II., ja, der verkleidete sich und sagte, ich will wissen, was wirklich los ist in meinem Land. Und ich glaube, dass Gott sich auch auf dem Weg gemacht hat in Lukas 2. Wisst ihr, da kennen wir diese Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, und meine Frau kann sie jetzt weiter fortsetzen. Es begab sich zu der Zeit, ich soll lesen, sagt sie, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und alle Welt geschätzt würde. Diese Geschichte geht weiter und da kommt Gott, ja oder nein, für mich inkognito auf die Erde. Der König, der Sohn Gottes kommt inkognito. Woran mache ich das fest? Er kam nicht als Christkind, wie wir das so kennen. Alle Jahre wieder. Ein Lied, das ich nicht mag, das ich verabscheue, weil es nicht wahr ist. Jesus kommt nicht als Christkind in der Krippe alle Jahre wieder zu uns und sie stehen anbetend. Nein, sie stehen staunend davor und die Kinder sind begeistert. Meinetwegen als Erinnerung, ja, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist. Aber merken wir, wie in heutiger Zeit unser Jesuslein inkognito auf die Erde gekommen ist, dass man ihn sogar in die Windeln gewickelt hat und legte ihn in eine Krippe. Was ist das für ein Himmelbett für ein Königskind? Da haben die Rinder draus gefressen. Die Esel haben die Krippe leer geleckt. Den letzten Krumen wollten sie haben. Und dann war die Krippe blank. Und Maria sagt, da kommt der von Gott Gesandte rein. In Windeln gewickelt. Das ist für mich inkognito. Wir wurden beschenkt, aber als Säugling einfach eingepackt, ja, eingepackt, nicht in Gold und Silber und Brokatmänteln, roter Robe mit Dienern hinter sich, vor sich, sondern in Windeln, dass man sagt, nichts Besonderes. Und dann, wem wurde er offenbart? Den Propheten, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und sofort machten sie sich auf den Weg und wir wollen ihm huldigen. Lesen wir nicht in der Bibel, sondern den Hirten. Die die ihr Brot verdienten, dass sie nachts bei den Schafen blieben und aufpassten, dass da keine Raubtiere eins ihrer Schafe riss. Die bekamen nämlich plötzlich eine sogenannte himmlische musikalische Offenbarung. Engelchöre. Ganz Jerusalem war begeistert, richtig oder falsch? Als sie davon hörten, dass ein neugeborener König geboren wurde, erschrak wer? Herodes und, steht dahinter, ganz Jerusalem. Unsere Machtstrukturen, die wir aufgebaut haben, wo wir alles arrangiert haben, alles nach unserer Pfeife tanzt. Wir sind die, die hier die Herrschaft haben unter den Römern. Wir wissen das, aber wir haben schon mit den Römern Verträge geschlossen. Sie gestehen uns Sonderrechte zu. Wir kriegen spezielle Speise. Wir haben immer fließend Wasser. Wir haben immer Heizmaterial. Dank der Vereinbarung mit den Römern. Jetzt kommt ein neuer König. Wir wissen gar nicht, was der bringt. Ganz Jerusalem erschrak. Das gehört zur Weihnachtsgeschichte. Unerkannt, inkognito kommt er. Die armen Hirten haben ihn gesehen. Und Herodes, naja, was hat der gesagt? Ein Nachfolger? Da bin ich gespannt. Ich sollte sehr früh Kontakt mit ihm aufnehmen. War das so? Er ließ die Schriftgelehrten, die Pharisäer, kommen und forschte von ihnen. Neugeborener König, ist das Illusion? Ist da was dran? Nein, sagten sie, der neugeborene König, das können wir dir bestätigen. In Micha 5, Vers 1 steht nämlich geschrieben, aus dir Bethlehem Ephrata, dem kleinsten geringen Ort, soll der kommen, der Herr sei über diesem Land. Wenn ich das finde, ha, Micha, Achtung, fertig, los. Wer findet Micha zuerst? Bibel aufschlagen, bitte. Ja, ich habe ein Lesezeichen drin, da habt ihr Glück gehabt. Und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Leute, Herr sei. Denkt daran zurück, er liegt in Windeln gewickelt. Ich weiß nicht, ob sie noch frisch waren oder ob er nicht schon wieder gewindelt werden musste. Ach, zum Glück war Maria da. Ich habe keinen Bock auf Windeln wickeln. Dank für meine Frau. 6-mal war sie die Hauptakteurin dabei. Damit aus diesen Produkten mal, wenn sie befreit wurden, Männer und Frauen wurden, die heute im Leben stehen und der Stolz des Vaters sind. Mein Beitrag? Nein, meine Frau. Die Liebe Gottes, so war Gott auch. In Windeln wickeln lassen, unerkannt, inkognito. Und die haben gestaunt. Und Herodes, ja, der hat es herausgefunden. Und was hatte er vor? Sattelt mein Pferd! Die Gardesoldaten bitte an meiner Seite, die Geschenke für den neuen König mitnehmen. Grausam. Er sagte den Weisen, wenn ihr ihn gefunden habt, sagt mir genau die Adresse, kommt hier wieder vorbei, dass ich ihn auch huldige. Eine Lügenbande war das gewesen. Oh Jesus, als Kind, natürlich, ein König wird als Kind geboren, da hatte Herodes keine Probleme mit. Probleme hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer. Waren die jetzt nicht eigentlich aufgerufen, wenn weise Magier das erkannt haben, aus fernen Landen reisen die an und wollen dieses Kind sehen. Gott hat es ihnen geoffenbart durch Sterndeutung oder Sternerscheinung, wie soll man das sagen, Himmelserscheinung, dass sie sagen, wir müssen uns auf den Weg machen. Und sie sahen den Stern erneut und waren froh und überbrachten die Gaben ganz, ganz weit weg. Ihr Lieben, das ist für mich wie ein Wunder, dass Gott schon prophetisch andeutet, wer dieses Kind anbeten wird. Und das sind die Hamelner. Die sind ganz weit weg. Ich glaube, genauso weit wie die Weisen aus dem Morgenland sind wir von Jerusalem weg oder Bethlehem weg, richtig? Man kann es ja nachrechnen, das sind schon tausende von Kilometern. Und die kommen, und auch hier in Hameln, Halleluja, haben wir Kinder Gottes, die dieses Kind huldigen. Und nicht dabei bleiben und sagen, auch das Jesuskind, wir stellen es wieder in den Keller, Weihnachten ist vorbei. Sondern wir wissen, Halleluja. Aber ich gehe die Geschichte noch weiter durch. Was aus diesem kleinen, unscheinbaren Wesen, diesem Baby geworden ist. Gehasst von König Herodes. Er trachtete ihm nach dem Leben. Er glaubte, aber die Schriftgelehrten glaubten die Menschwerdung Gottes damals nicht. Und wie geht es dir, lieber Mann, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen davon erzählst, Jesus, Gott ist Mensch geworden. Ach, da Das ist neu für mich. Erzählen Sie mal mehr. Hä? Ach, hören Sie mir auf. Gehen Sie in Ihre Kirche und lassen Sie mich in Ruhe. Merken wir, wie eine Gottlosigkeit, ja sogar Gott wird relativiert. Wir brauchen keinen Schöpfer, wir brauchen Evolution in unserem Köpfen. Sonst müssten wir ja möglicherweise noch vor diesem Gott einmal Rechenschaft geben, der das Werden, das menschliche Leben werden ließ und dann mich herausfordert, antreten. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann, wie hat er gesagt, der im Knast saß, nüscht habe ich gemacht, Fußmatten habe ich gemacht und auf die haben sie rumgetrampelt. Und dann wird Gott antworten, dafür hab ich dir das Leben nicht geschenkt. Hast du es verstanden, liebes Herz? Du hast ein Leben geschenkt bekommen von Gott, damit du ihn ehrst, aber nicht nur das, den ganzen Tag mit erhobenen Händen durch die Gegend läufst, mit verzückten Augen, sondern dass du tätige Nächstenliebe übst. Fängt an bei der eigenen Ehefrau, beim eigenen Ehemann. Dann geht's weiter über die Kinder und dann geht's weiter in die Verwandtschaft und in die Bekanntschaft und in die Nachbarschaft, wo immer Gott dich hingestellt hat. Sei Licht, sei Segen, sei ein Zeuge des lebendigen Gottes, der unerkannt, wie ein Weihnachtsmann könnte man glauben, keiner hat ihn erkannt, in eine Krippe legte, Mensch, nichts Besonderes. Und dieses kleine Kind war dann schließlich sogar ein Flüchtlingskind. Hallo, wer hat Lust auf Flucht? Mal Handzeichen. Das muss doch toll sein, da kommen wir in ein anderes Land. Aber nicht als Flüchtling. Weißt du, wie du da hinkommst? Ja, ne? Mit dem Notwendigsten, wenn du Glück hast. Bist du da willkommen? Ja, schön, was bringen Sie mit? Ach, ein altes Brot habe ich noch dabei. Ach so, wieder ein Flüchtling mehr, den wir durchfüttern müssen. Als Flüchtling. Aber Gott war gut, er hat Flüchtlingshilfe dem Ehepaar Josef und Maria mit auf den Weg gegeben. Ihr wisst wodurch? Wer hat denn Gold mitgebracht? Das waren die Weisen aus dem Morgenland. Myrrhe, Weihrauch. Und das konnten sie in Ägypten gut gebrauchen, als sie Abgeschobene, wie soll man sagen, Geflüchtete waren. Ja, Israel wollte ihn nicht. Herodes trachtete ihm nach dem Leben. Und dann betrachten wir so sein Leben und dann sehen wir, wie er so Richtung Jerusalem kommt und er fordert nicht ein stolzes Ross, möglichst weiß oder was gibt's noch, was ist schöner, ein schwarzes, wie nennt man schwarz, ein Hengst, schwarzes Rappen und weiß, super, ihr seid noch dabei, können wir weitermachen. Er forderte, und jetzt kommt die Frage, die muss jeder beantworten, worauf reitete er nach Jerusalem? Auf einen Esel. Das ist für einen König nicht würdig. Das ist demütig, denn ein Esel war einfach ein Lasttier, das sich jeder einfache Arbeiter leisten musste, um seine Ware von A nach B zu transportieren. Das ist so, als wenn Jesus heute mit einem VW-Bus gekommen wäre, aber nicht so neun wie du hast, sondern ein Abgeranzten, der vielleicht 23 Jahre alt ist und kommt gerade noch nach Hameln. Das kann kein König sein. Jesus ist demütig und jetzt merken wir, er kommt inkognito. Man kann ihn nicht als König erkennen. Er weint über Jerusalem. Du bist doch Herr. Wieso weinst du über Jerusalem? Schaff hier Ordnung. Zeige dich als der Herr der Herren. Er weint über Jerusalem. Das geht noch weiter, als er in enger Runde sitzt mit seinen Jüngern, den Nachfolgern, die bis dato dran geblieben sind von seinen Zwölfen. Da kommt er in einen Saal rein, lasst uns das Passamahl feiern. Der Eselsritt, den hatte er hinter sich. Die Jünger liefen nebenher, staubige Füße. Was macht Jesus? Er zieht sein Gewand aus und legt sich einen Schurz an. Jesus, was hast du vor? Du bist König. Er kniet sich nieder. Er beugt sich und wäscht jedem Jünger die Füße. Petrus hat es verstanden, mir nicht. Nicht nur die Füße, dann auch den Kopf. Und Jesus korrigiert ihn. Er tut eine Handlung, was ich euch getan habe, das tut auch untereinander. Die Fußwaschung ist ein Akt der demütigen Liebe, des Besorgtseins um den anderen, dass es ihm gut geht. So wie der Kaffee nachher vielleicht bereitsteht. Kein Kaffee, da müssen wir noch dran arbeiten. Nein, ich brauche keinen Kaffee, Gott sei Dank. Aber da, wo man sagt, wir wollen mit einer liebevollen Handlung beweisen, dass wir Geschwister sind, und zwar, dass wir Jünger Jesu sind. Und wir wissen, wie dieser Königssohn Jesus da aus der Krippe langsam groß wurde und wie er dann 3 Jahre unter dem Volk wandelte und schließlich verraten wurde von einem seiner engsten Vertrauten. Das ist unglaublich, von Judas. Er wurde anschließend von den römischen Soldaten geschlagen und wurde bespuckt. Merkt ihr den König? Merkt ihr, dass Jesus inkognito kam, unerkannt, wenn die gewusst hätten, was sie ihm antun? Dem Sohn Gottes. Habt ihr das im Hinterkopf? Den haben sie schließlich angenagelt, verdurstet. Er lechzt nach mich, dürstet. Und dann ist er gestorben und begraben. Der Sohn Gottes! Wo war er? Die Macht Gottes! Und Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wie konnte er das sagen? Wir sahen seine Herrlichkeit. Das Kreuz ist keine Herrlichkeit. Das ist schrecklich, das ist furchtbar. Eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da möchte ich noch einen Moment innehalten. Voller Gnade und Wahrheit, das sind 2 Begriffe. Und das bedeutet, wenn wir uns einfach mal Gnade anschauen, wo Jesus in Gnade gehandelt hat. Wir denken an die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde. Wie reagierte dort Jesus? Er fragte sie alle: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er fragte anschließend, als sie alle sich verzogen haben: Der Mann ist ja unheimlich. Weib, hat dich keiner verklagt? Nein, Herr, niemand. Wie ist die Antwort? Dann verklage ich dich auch nicht. Boah, auf so einer Handlung stand die Todesstrafe. Dann verurteile ich dich auch nicht. Da strömt Vergebung aus ihm raus, im Hinblick darauf, dass er die Schuld und die Sünde, alles, was wir auch im Leben schon angestellt haben, am Kreuz auf sich genommen hat, hat gesagt: Gott, ich bin das Sündopfer, das sterben muss, um der Schuld des Volkes, nicht nur Israels willen, es wird noch schöner, sondern um das der Heidenvölker. Deshalb sitzen wir heute hier zusammen und freuen uns über Gott, unseren Heiland, dass er so eine Gnade den Sündern erweist bis heute. Gehörst du dazu? Handzeichen bitte. Na, hier sind schon einige Heilige, die sagen: Nein, ich bin schon von Anfang an so geboren. Sündlos, fleckenrein, heilig, untadelig. Leute, dann unterhalten wir uns nachher gleich nochmal. Dann bin ich hier nämlich verkehrt. Dann müssen wir einen Nebenraum einrichten für die Superheiligen. Aber ich denke, wer ehrlich ist, weiß: Ich habe Defizite. Ich habe vor Gott Mangel. Was soll ich ihm erklären? Und er wird sagen: Schweig. Dass du an meinen Sohn Jesus, den Gekreuzigten, geglaubt hast, dass du zu ihm gekommen bist im Glauben und das Kreuz und hast gesagt: Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und er hat gesagt: Ja, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Das ist Gnade, die aus seinem Mund kam. Und so ist auch heute noch. Daran erkennst du an der Liebe Gottes in Jesus Christus. Dieser Inkognito, dieser Wanderprediger, was kam aus seinem Mund? Wie hat er gehandelt? Die blutflüssige Frau rührte ihn an von hinten. War das erlaubt? Es war eine Schande, denn sie musste ausgesondert werden. So lange, bis der Priester erkannte, sie ist jetzt rein, jetzt darf sie wieder unter die Menschen. Sie nahte sich aus der Sehnsucht heraus, wenn ich nur sein Kleid berühre. Und die Jünger sagten entsetzt: Es sind so viele Leute hier, was hast du für eine komische Frage? Und die Frau kam zitternd, sie wusste, was sie verbrochen hatte. Das war nicht harmlos, sie hat sich unter die Menschenmengen gemischt. Alle verseucht durch diese Frau. Und den Heiligen Gottes berührt die Unreine. Oh mein Gott, was sagt er zu ihr? Sei los von deiner Plage. Dein Glaube hat dir geholfen. Wer sich Jesus im Glauben so nähert, in Demut und sagt: Ich muss ihn finden, ich muss ihn berühren, ich suche ihn. Dann bist du hier richtig, wir können darüber sprechen. Wie finde ich den Inkognito, Gottessohn, wo man sagt, das kann doch nicht der Gottessohn sein, voller Gnade. Wir haben es gehört aus dem Munde des Johannes, er war voller Gnade. Da musste man nachdenklich werden, voller Wahrheit. Was er sagte, das stimmte einfach. Unter anderem, ich bin die Tür, die zum ewigen Leben führt. Johannes 10, Vers 9. Dann sagte er auch, und das Schönste, was wir auf Beerdigung hören können, denn wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ha! Was ist das denn für eine unsinnige Aussage? Könnte der Vernunftmensch sagen. Wir Kinder Gottes wissen seit Jahrhunderten. Ja, das sind schon Jahrtausende bald, ja. Dass diese Aussage von dem kommt, der inkognito auf diese Erde kam. Aber wie lange war das inkognito? Wie lange war das alles so? Man munkelt ja, da soll so ein Superheiliger durch die Gegend laufen. Johannes hat von ihm auch berichtet. Aber wir glauben das alles nicht. Ich sage euch, wann stellte sich raus, das ist machtvoll der Sohn Gottes. Am dritten Tage stand er auf von den Toten. Echt oder Ente? Lüge oder Wahrheit? Dichtung oder Realität? Das ist eine Glaubensfrage, da habt ihr recht. Und wer glaubt, der wendet sich dem zu, der vom Tode erstanden ist und sagt, Herr, jetzt sehe auch ich, dass du Herr über Leben und Tod bist. Für die ist eine Kleinigkeit, die Toten aufzuerwecken. Denn es steht in der Schrift, Herr, deine Toten werden leben. Und wenn du dazugehörst, hast du ja in dir schon Ewigkeitscharakter. Schon mal dafür Danke gesagt. Ja, aber nicht mit meinen ganzen schlimmen Gedanken. Nein, du wirst erneuert, wiedergeboren. Das sagt Jesus, wer zum Kreuz kommt, ist eine neue Schöpfung, ist eine neue Kreatur. Ich bin die Tür und wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird leben. Hast du ihm schon geantwortet wie Martha? Martha in Vers 27? Ja, aber welches Kapitel, lieber Bruder? Ja, wir gehen nochmal ins Johannesevangelium. Denn wir sind gleich vor durch. Wir haben es gleich geschafft. Ins Johannesevangelium. Und ihr wisst, das Kapitel 11 handelt von der Auferweckung des Lazarus. So viel mal in Erinnerung gerufen. Und in den Vers 27, Martha kommt ihnen entgegen. Und ihr kennt ja diese Vorwürfe. Kennst du die auch? Jesus, wärst du da gewesen? Meine Mutter wäre nicht an Krebs gestorben. Jesus, wärst du da gewesen? Mein Vater wäre heute vielleicht noch am Leben und würde nicht jetzt durch seine Krankheit weggerafft werden. Jesus, wenn du so gehandelt hättest, wie wir gebetet haben. Und wir wissen ganz genau, als er davon hörte, dass der Freund Lazarus krank lag, steht er wirklich, das ist ja wohl hundsgemein. Und er blieb noch 2 Tage da an dem Ort, wo er war. Das ist doch Vorsatz. Ja, stimme mal zu, das war Vorsatz. Er hat gesagt, ich will, dass er richtig tot ist, dass er nicht Zweifel aufkommt. Ach, er ist gerade eben vor einer Stunde gestorben. Der war nur scheintot. Nein, der war richtig tot. Und man konnte es sogar riechen. So einen Toten? Und Martha sagte, wärst du da gewesen? Das wäre uns alles erspart geblieben. Wir haben an dich geglaubt. Wir haben dich beköstigt. Nicht nur dich, auch deine Jünger. Wir haben immer uns gefreut, wenn du da warst. Aber dass du uns so enttäuscht. Liebes Herz, denke weiter. Vertraue dem himmlischen Vater, der dich durch die schlimmste Lebenssituation hindurchträgt und du in der Ewigkeit spätestens dann die Augen geöffnet bekommen wirst, dass Gott voller Gnade und Wahrheit ist, voller Liebe für dich und nicht auf Rache eingestellt, nicht auf Gemeinheit. Auch was du im Leben erfährst, wo war Gott? Ich habe zu ihm gerufen, er hat nicht geantwortet. Ich habe Lebensgeschichten gelesen, da stellen sich die Nackenhaare zu Berge, wie sie Gott erfahren haben durch Tiefen und durch Niederlagen und durch Schwierigkeiten. Da wurden sie erst offen für Gott, dass der letzte Ruf noch war, Herr, gedenk an mich, wenn du da bist. Und das ist der schöne Einsatz. Reicht, wie Martha in Vers 27, sie spricht zu ihm, Herr, ich glaube, dass du bist Christus. Und das war der Messias, das war der jüdische Messias, dass du bist Christus, griechisch Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist die Ausgangslage. Ich glaube, dass du nicht eben als Weihnachtsmann irgendwie da sowas hingezaubert hast, so ein Kind in der Krippe und wir holen es aus dem Keller hoch, stellen den Weihnachtsbaum auf und das Gefühl stellt sich ein, der Weihnachtsduft, der Stollen, der schmeckt und der Tee, der schmeckt so gut. Das darfst du alles genießen, aber vergiss es, das ist nicht die Ausgangslage, sondern Er kam inkognito, er kam unerkannt. Für die meisten, merkst du das? Für die allermeisten Mitbewohner, unter denen wir leben, sonst wären die Stühle alle besetzt. Sie haben nicht erkannt, dass er der Sohn Gottes ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist die Ausgangssituation. Er, der inkognito, scheinbar unerkannt kommt, aber der, der ihn als den Auferstandenen erlebt hat, da hat Jesus gesagt, schön, euer Glaube ist jetzt korrekt. Ich bin der Auferstandene, nun raus in die Welt, richtig oder falsch. Nein, nicht. Er hat gesagt, bleibt. Wie bleiben? Wir haben den Auferstandenen gesehen, lass uns gehen. Wo gehen wir gemeinsam hin? Komm, bleibt. Und jetzt sind wir bei Pfingsten. Als die Kraft des Heiligen Geistes fiel, da brauchten sie keine Befehle mehr, da haben sie sich auf den Weg gemacht. Dann, als das nicht reichte, kam noch Verfolgung dazu. So ein Mist. Die Verfolgung diente dazu, dass das Evangelium ringsrum ausgebreitet wurde. Also ich denke mal, Gottes Handeln ist immer höher als unser Verstand. Okay? Wenn der Heilige Geist unsere Herzen wieder neu erfüllt, dann ist es nicht nur ein Inkognito, sondern dann wird man es in deinem Leben wahrnehmen, im unmittelbaren Umfeld. Du betest mit einer kranken Nachbarin und die sagt, was haben sie mit mir gemacht? Ich bin heil. Mein Vater hat einen Herzinfarkt. Frau Knoche hieß sie. Kam, betete mit ihm und er sagt, ich bin frei, ich bin gesund. Das sind Wunder, die passieren in der Kraft des Heiligen Geistes, wo wir uns nach ausstrecken und sagen, Herr, sende uns ein neues Pfingsten, ein Erlebnis, wo wir alle die Fülle im Geist haben, dass wir nicht nur so mühselig schöpfen, sondern sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und für alle hoffnungslosen Fälle habe ich die Jahreslosung. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ein billiger Jenseitstrost, richtig? Man könnte meinen, ja, das ist typisch Gott. Er vertagt das alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, bis ich ein Gespräch geführt habe mit einer Frau, und das ist noch nicht lange her, da sage ich, ich habe eine Predigt auf dem Herzen, nach der Losung zu predigen, aber die wird mir nicht lebendig. Was soll ich Ihnen sagen? Ich sehe, ich mache alles neu, und zwar einen neuen Himmel, eine neue Erde und Jerusalem. Was hast du davon? Gehst nach Hause, freu dich, alles neu, neuer Himmel, neuer... Ja, kann ich mir so schwach vorstellen. Haben wir da auch keinen Schimmel mehr in der Wohnung? Nein, hast du nicht. Gibt's da auch keine Wespen mehr beim Kuchenessen? Nein, die werden dich nicht ärgern. Ja, was noch? Gibt's da noch irgendwelche Einschränkungen, Krankheiten, Gebrechen? Nein, alles neu. Gehst du nach Hause? Ja, ich freue mich auf den Himmel, aber ich lebe hier noch. Da sagte sie, als ich... Gedanken hatte, mich aus dem Leben zu verabschieden. Und ich war noch im Teenageralter. Ich war so verzweifelt durch Umstände, die mich betroffen haben, wo ich nicht rauskam und schon konkrete Pläne hatte. Da hat meine Stiefmutter die fröhlichen Nachrichten gekriegt. Wer kennt die fröhlichen Nachrichten? Das war ein Mitteilungsblatt der Ekklesia aus den 50er Jahren. Und da stand oben drauf, siehe, ich mache alles neu. Ich sage, ja und? Das sprang mir in mein Herz. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat das für sich persönlich genommen. Hat gesagt, Gott, dann kannst du auch bei mir in meinem Leben ja alles verändern, neu machen. So hat die das angenommen. Und ist es bei ihr eingetreten oder nicht? Was meint ihr? Ja, sie hat das erlebt. Sie hat den Auferstandenen erlebt. Nicht erst weit in der Ewigkeit nach dem tausendjährigen Reich sehe ich, mache alles neu, neue Himmel, neue Erde. Sie liest das Wort und ich mache dir Mut. Alle, die die Bibel kennen und die sie lieben, verteile es, predige es, lebe danach. Es ist ein lebendiges Wort, das Auswirkungen hat. Es ist lebendig. Und mit diesem Wissen geht nach Hause getrost und sagt, ich habe den stärksten, den besten Schöpfer Himmels und der Erden an meiner Seite. Seine Gedanken sind Liebe, sind Gnade, sind Vergebung. Das darfst du laut betonen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du so ein Potenzial hast an Liebe, an Vergebung. dass auch wir bis Hameln, Herr, das Evangelium hier hören durften. Und darüber hinaus, was ist Hameln, Herr? Darüber hinaus in die ganze Welt umspannend lässt du das Evangelium verkündigen von Männern und Frauen, von Kindern, Jugendlichen, die es auf dem Herzen haben. Danke dafür, Herr, dass diese Botschaft der Gnade noch viele, viele Menschen erreicht. Auch in den Ländern, Herr, wo es gehasst wird, das Evangelium. Das hast du hinter dir. Das hast du in Jerusalem und in Israel selber mitgekriegt. Wie weit der Hass geht, furchtbar. Herr, wir danken dir, dass du unsere Brüder und unsere Schwestern stärkst, die trotzdem und jetzt erst recht das Evangelium weiter verkündigen, predigen und leben und evangelisieren. Danke, Herr, schenke ihnen Mut und schenke ihnen Gnade und uns lass auf die Beine kommen, dass wir mit Gebet und Gaben und alles, was wir tun können, selbst Einsatz, Herr, dass wir das fördern, das Werk deiner Hände, das du angefangen hast. Wir danken dir von Herzen, Herr, dass du nicht mehr inkognito, nicht mehr unerkannt vor uns stehst und wir nicht wissen, ja, was ist das für eine Gottheit? Wie muss ich die anbeten und ansprechen? Sondern, dass du in Christus Jesus uns so deutlich und so sichtbar wirst, dass wir einfach unsere Häupter beugen und sagen, wir stehen in Demut vor dir, Herr, und sagen, du bist Herr, du bist Gott und ehren dich für alle Zeit. Amen.